Ja, ich wünsche euch und uns allen Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen heute gemeinsam nachdenken über einen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief im ersten Kapitel, die Verse 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen. Es gibt viele christliche Lieder, die uns dazu aufrufen, Gott zu loben. Lobe den Herrn, meine Seele. Lasst uns loben unseren Gott und Vater. Oder denken wir an das bekannte Lied von Martin Rinkert. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Loben, Gott loben, das spielt offensichtlich in der Kirche eine wichtige Rolle. Aber seien wir ehrlich, es gibt Zeiten im Leben, wo einem das nicht so richtig von den Lippen kommen will, dieses fröhliche Gott loben. Wir haben gerade in der Schriftlesung davon gehört, dass Jesus uns dieses wunderbare Versprechen gibt, dass er unsere Gebete erhört und erfüllt. Was ist, wenn wir scheinbar eine ganz andere Erfahrung machen, dass wir beten und es passiert scheinbar nichts? Oder was ist, wenn man Not erlebt, wenn jemand stirbt, der einem sehr am Herzen liegt, wenn man von einer schweren Krankheit getroffen wird? Kann man von einem Menschen, der solche schweren Zeiten erleben muss, ein solches fröhliches, munteres Gotteslob überhaupt erwarten? Es gibt einen Bericht in der Apostelgeschichte, der mich sehr beeindruckt. Da hören wir, dass Paulus und Silas während ihrer Missionsarbeit in Philippi ins Gefängnis geworfen werden. Dabei haben sie gar nichts falsch gemacht. Sie haben kein Verbrechen begangen. Und trotzdem werden sie öffentlich zur Schau gestellt, sie werden geschlagen, sie werden ins Gefängnis gesteckt, in die innerste Zelle, sie werden in den Block gesteckt, sie werden misshandelt. Und wenn ich mir das vorstelle, ich hätte in dieser Situation zumindest gedacht und vielleicht auch gesagt, Herr Jesus, wenn das dabei rauskommt, dass ich dir nachfolge, dann weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist mit dem christlichen Glauben. Und jetzt lesen wir aber überraschenderweise in der Apostelgeschichte, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Wow. Also Loblieder statt Beschwerden und Klagen. Und am Ende durften sie staunend erleben, dass Gott auch diese schwere Not so in seinen Plan einordnete, dass ein riesengroßer Segen daraus wurde. Und bei uns ist es doch ganz ähnlich. Wir erleben doch ebenfalls trotz mancher Nöte und Schwierigkeiten und Bedrängnisse immer wieder die Hilfe unseres Herrn. Ja, überschüttet er uns nicht Tag für Tag mit so viel Gutem, mit seiner göttlichen Retterliebe? Und deshalb will der Apostel Petrus uns heute durch unseren Bibelabschnitt ermutigen: Lasst uns den himmlischen Vater loben. Und er nennt uns drei Gründe, für die wir Gott loben können. Lasst uns den Vater loben, der uns den Glauben schenkt, der uns im Glauben bewahrt und der unseren Glauben läutert. Der Tod ist ja ohne Frage heute in unserer Zeit eigentlich ein großes Tabuthema geworden. Da redet man nicht gerne drüber. Und viele verdrängen auch jeden Gedanken an Tod und Sterben. Sie wollen da gar nicht groß drüber nachdenken. Man meint ja, dass mit dem Tod alles aus ist. Und darum will man lieber die wenigen Jahre, die das Leben dauert, so gut wie möglich genießen. Und denkt am liebsten gar nicht erst groß darüber nach, dass irgendwann einmal der Tag kommt, an dem das Leben endet. Petrus erinnert uns, dass wir als Christen mit diesem Thema anders umgehen dürfen. Wir brauchen das nicht zu verdrängen. Wir wissen, dass die wenigen Jahre, die das Leben hier in dieser Welt dauert, nicht alles sind. Jesus hat mit seinem Ostersieg dem Tod seine Macht und seinen letzten Schrecken genommen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, sagt Petrus. Was heißt das? Weil Jesus an Ostern von den Toten auferstanden ist, weil er sein Grab verlassen hat. Darum gibt es für uns Menschen wieder Hoffnung. Darum dürfen auch wir wissen, dass der Tod eben nicht das Ende ist, die absolute Endstation. Darum dürfen wir wissen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und wir dürfen wissen, dass Jesus auch dich und mich zu diesem Leben einmal leiblich auferwecken wird, genau wie er selber am Ostermorgen leiblich auferstanden ist und sein Grab verlassen hat. Wunderbar! Aber genau das ist jetzt wieder ein Gedanke, der uns Menschen eigentlich nicht besonders behagt. Denn wir haben ein Gewissen. Und dieses Gewissen zeigt uns, dass wir eigentlich allen Grund haben, um die Begegnung mit Gott nach dem Tod zu fürchten. Und wir können das auch noch mit ein paar Bibelversen unterstreichen. Denken wir zum Beispiel an das Wort von Paulus im 2. Korintherbrief: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Das hört sich nicht gut an. Da werden wir auferweckt am jüngsten Tag und dann werden wir durchleuchtet, unser ganzes Leben. Wir werden offenbar, sagt Paulus, das heißt, da wird alles aufgedeckt. Bis ins Kleinste wird unsere Schuld aufgedeckt. Jede Sünde, ob sie in Gedanken geschehen ist, in Worten, in Taten, da kommt die große Abrechnung. Und da kann keiner aus eigener Kraft bestehen. Denn wir haben ja eben einen Riesenberg an Schuld. Wir sind oft schuldig geworden gegenüber Gott oder gegenüber unseren Mitmenschen. Und die Bibel sagt das auch ganz klar. Die Bibel sagt, es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Da ist also keiner ausgenommen. Kein Mensch. Alle sind Sünder. Wie kann denn der Petrus da jubeln und sagen, gelobt sei Gott, dass er uns auferweckt? Nun, der Petrus weiß, dass wir uns als gläubige Christen trotzdem nicht vor diesem bedrohlichen Ereignis fürchten müssen. Denn Jesus hat nicht nur den Tod besiegt, er hat auch die Macht der Sünde und des Teufels gebannt. Gottes Sohn ist in Jesus Mensch geworden, um uns aus der hoffnungslosen Lage zu befreien, in die uns die Sünde gebracht hat. Er ist am Kreuz stellvertretend für uns in den Tod gegangen, um uns die Strafe abzunehmen, die uns eigentlich wegen unserer Sünde droht. Jesus hat sich den riesigen Berg menschlicher Schuld anrechnen lassen und am Kreuz mit seinem Blut bezahlt. Und deshalb müssen sich Christen nicht mehr vor dem Tod und dem jüngsten Gericht fürchten. Gott vergibt, Gott hat vergeben, wir haben es vorhin gehört. Er vergibt dem, der an Christus glaubt, alle Schuld und spricht ihn aus Gnade von der ewigen Verdammnis frei, so als wenn er in seinem ganzen Leben nie eine Sünde getan hätte. Und deshalb wartet auf uns eben nicht mehr die ewige Strafe der Hölle, sondern, wie Petrus es so wunderbar in unserem Text sagt, auf uns wartet das unvergängliche, unbefleckte, unverwelkliche Erbe des ewigen Lebens. Aber das wartet eben nur auf den, der an Jesus glaubt. Und diesen rettenden Glauben können wir ja auch nicht aus eigener Kraft hervorbringen. Genauso wenig wie ein toter Mensch aus eigener Kraft wieder lebendig werden und sein Grab verlassen kann, genauso wenig können wir Menschen aus eigener Kraft geistlich lebendig werden und an Jesus als unseren Retter glauben. Wir sind wegen der Sünde in geistlicher Hinsicht als Menschen tot. Und diese wunderbare Hoffnung auf das ewige Leben, die haben wir nur, weil Gott uns aus unverdienter Barmherzigkeit noch einmal geboren hat, zu einem neuen Menschen wiedergeboren hat. Durch die frohe Botschaft von Jesus Christus wirkt er selber in uns den Glauben, durch den wir diese lebendige Hoffnung auf das ewige Leben haben. Darum schreibt Paulus beispielsweise im Römerbrief: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Eine Kraft, die rettet alle, die daran glauben. Und an seinen Mitarbeiter Titus schreibt Paulus im Titusbrief im 1. Kapitel: Gott hat uns selig gemacht, nicht um der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Und deshalb können wir als Christen tatsächlich fröhlich, vertrauensvoll, zuversichtlich singen: Lasse mich voll Freuden sprechen, ich bin ein getaufter Christ, der bei menschlichen Gebrechen dennoch ein Kind Gottes ist. Was sind alle Schätze nütze, da ich einen Schatz besitze, der mir alles heil gebracht und mich ewig selig macht? Und das ist das große Wunder, was Petrus uns hier vor Augen führt. Und damit sagt er: Ja, wir haben tatsächlich allen Grund, Gott zu loben und zu preisen. Wir haben tatsächlich allen Grund, fröhlich zu singen, auch wenn uns vielleicht eben nicht immer danach zumute ist, weil Gott uns so reich beschenkt hat. Lasst uns den Vater im Himmel loben, denn er hat uns den Glauben geschenkt. Und das ist bei weitem nicht alles, was Gott tut. Er hat uns nicht nur diesen Glauben beschenkt, sondern er bewahrt uns auch in diesem Glauben. Und das ist das Zweite, was Petrus uns deutlich macht in unserem Abschnitt. Denn wir dürfen diese tröstlichen Aussagen, die wir gerade gehört haben, diese tröstlichen Aussagen über die Taufe jetzt nicht falsch verstehen. Das heißt nämlich nicht, dass uns jetzt sozusagen überhaupt nichts mehr passieren kann. Es stimmt, dass Gott in der Taufe an uns gehandelt hat, dass er uns wiedergeboren hat, dass er uns beschenkt hat, dass er uns als seine erlösten Kinder angenommen hat. Aber Jesus sagt uns auch, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ich kann mich auch nach der Taufe wieder vom Glauben abwenden. Und wenn das passiert, wenn ein Mensch sich vom Glauben lossagt und am Ende vielleicht sogar ungläubig stirbt, dann hilft ihm auch seine Taufe nicht mehr. Dann geht er trotz Taufe wegen seiner Sünde verloren. Und wir alle, seien wir ehrlich, wissen, wie schnell das passieren kann. Unser Glaube ist Tag für Tag unzähligen Gefahren und Bedrohungen ausgesetzt. Denken wir da nur an die zahllosen falschen Lehren, die schon so viele am Glauben irre gemacht haben. Viele haben sich beispielsweise durch die Evolutionstheorie vom Glauben losgesagt. Sie meinen, dass sie nicht mehr an einen allmächtigen Schöpfer glauben können, der die Welt in 6 Tagen aus dem Nichts gerufen hat. Und zudem sind wir von vielen Menschen umgeben, die überhaupt nicht nach Gottes Geboten fragen. Die einfach tun, wonach ihnen gerade der Sinn steht. Und ein Leben, das alles mitnimmt, was diese Welt an Freuden und Genüssen verspricht, das übt auch auf uns Christen immer wieder eine große Anziehungskraft aus. Wir wissen doch alle zu Genüge, wie leicht man in Versuchung schwach wird. Wir kämpfen mit Zweifeln, mit Fragen, mit Anfechtungen. Und wir wissen, wie sehr es an unseren Kräften zehrt, wenn wir als Christen genötigt sind, immer gegen den Strom zu schwimmen. Wenn man belächelt wird, vielleicht sogar noch schlimmer angefeindet wird wegen seines Glaubens. Und daran sehen wir, es ist nicht nur ein Wunder, dass wir überhaupt Christen geworden sind. Es ist ein ebensolches Wunder, dass wir auch Christen geblieben sind. Dass wir immer noch Christen sind, dass wir immer noch an diesem Glauben festhalten, ja, und dass wir sogar in diesem Glauben in geistlicher Hinsicht auch so manches Wachstum erleben. Und all das, sagt Petrus, verdanken wir Gott alleine. Der Vater im Himmel hat uns nicht nur wiedergeboren und zum Glauben geführt, er beschützt uns auch. Er hilft uns immer wieder gegen solche Bedrohungen und Gefahren. Durch den Heiligen Geist stärkt er uns im Glauben, indem er die Gnadenmittel benutzt, vor allem das Wort der Bibel. Ja, und er tut sogar noch mehr. Er benutzt nämlich gerade solche geistlichen Kämpfe, solche Anfechtungen, um uns zu geistlichem Wachstum und zu geistlicher Reife zu führen. Und darum zeigt uns Petrus in unserem Text, lasst uns den himmlischen Vater loben, der uns den Glauben schenkt, der uns im Glauben bewahrt und der unseren Glauben läutert. Na, das ist jetzt aber mal ein schweres Wort. Läutern. Jetzt würde ich euch gerne fragen, ob ihr wisst, was das ist. Dich frage ich nicht, Jens, du weißt das sowieso. Eigentlich würde ich gerne mal die Kinder.
Ja.
Weißt du, was Läusern ist?
Ja, also bei Metall wurde damals das unter Feuer gelegt, um das damit quasi, wie wurde das Kreidemetall, das ist ein Team, glaube ich, durchgeht. Und der hat nicht das Nicht-Metall oben bleibt.
Du bist viel schlauer als ich. Weißt du das? Ich hätte das in deinem Alter nicht gewusst, gebe ich offen zu, aber du hast völlig recht. Super Erklärung. Läutern hat nichts mit einer Glocke zu tun, die man läutet. Das hätte ich vielleicht früher gedacht. Das hat was mit den Metallen zu tun. Und zwar vor allem, also man redet da oft bei dem Gold davon, dass Gold geläutert wird. Und zwar macht man das eben sehr, sehr heiß, dass das flüssig wird. Und dann kann man die Schlacke entfernen von dem Gold und hat dann sozusagen das reine Gold, das dann überhaupt erst seinen vollen Wert entwickelt. Das wird eigentlich erst dadurch kostbar, dass man das so heiß macht und schmilzt. Und jetzt sagt der Petrus in unserem Bibeltext, genau das, was wir mit dem Gold machen, wir Menschen, das macht Gott mit unserem Glauben. Er macht ihn heiß, um ihn zu läutern, um ihn zu reinigen, damit er stärker wird und damit er noch viel wertvoller wird. Und wir haben auch Beispiele in der Bibel dafür, wo Gott den Glauben läutert. Ein Beispiel ist zum Beispiel Abraham. Da hat Gott Abraham auf die Probe gestellt, indem er ihm den Befehl gegeben hat, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und zwar den Sohn, auf den Abraham viele Jahrzehnte sehnsüchtig gewartet hat. Und jetzt ist dieser Sohn endlich da und Gott gibt ihm den Befehl und jetzt opfere ihn. Da habe ich schon manchmal gedacht, ich wäre verrückt geworden als Abraham. Jahrzehntelang auf dieses Kind gewartet und dann ist es da und dann kriegt er diesen Befehl von Gott. Opfere dein Kind. Und noch bekannter ist das Beispiel von Hiob, der ja sozusagen eigentlich so gut wie alles verloren hat. Seinen Besitz, seine Kinder, am Ende noch seine Gesundheit. Und dann kommen auch noch die Freunde, die ihm mit ihren ganzen Vorwürfen so richtig das Leben schwer machen. Also Hiob hat so immenses Leid erlebt, dass man sich das kaum vorstellen kann. Und dadurch macht Gott den Glauben heiß, um ihn zu läutern, um ihn zu prüfen. Und wenn ich das lese in unserem Bibelabschnitt, dann möchte ich am liebsten dem Petrus eine Frage stellen. Petrus, du forderst uns auf, Gott zu loben. Und du hast uns ja auch gute Gründe genannt, dass Gott uns so reich beschenkt hat, dass er uns den Glauben schenkt, dass er unseren Glauben beschützt. Meinst du jetzt allen Ernstes, dass wir Gott auch noch für das Leid loben sollen? Für das Schwere, was uns begegnet? Wir sehen ja ein, dass das vielleicht sein muss, dass das notwendig ist. Aber dafür auch noch danken, ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Ich denke, der Petrus kann das verstehen, diese Fragen. Und trotzdem sagt er uns, ja, als Christen können wir tatsächlich auch hinter dem Schweren, das uns widerfährt, Gottes liebende Vaterhand erkennen. Gott legt uns nämlich nicht solche Lasten auf, weil es ihm so einen Spaß macht, uns zu quälen. Und schon gar nicht tut er das, weil er uns jetzt doch noch für unsere Sünden bestrafen will. Wir denken das schnell, wenn uns sowas passiert, wie dem Hiob mit Leid und Not. Da kommt selbst dem erfahrensten Christen sehr schnell der Gedanke, bestraft Gott mich jetzt doch noch für meine Sünden? Aber das tut Gott nicht. Und das sagt er ganz klipp und klar in der Bibel. Jesus hat uns die Strafe abgenommen, als er sich am Kreuz für unsere Sünden geopfert hat. Und wenn Gott uns so eine Last auflegt, dann tut er das niemals, um uns jetzt doch noch für unsere Sünden zu bestrafen. Die Strafe ist bezahlt und daran ist nicht zu rütteln. Gott stellt ihn, unseren Glauben, auf die Probe, um ihn zu reinigen von manchem Schmutz, der da vielleicht noch dran haftet. Um ihn stärker zu machen, um ihn wirklich kostbar zu machen. Leid und Not gehören zu den Werkzeugen, die Gott benutzt, um uns näher zu sich zu ziehen, um uns geistlich reifer werden zu lassen. Oder vielleicht könnte ich es auch so sagen, um uns bereit zu machen für den Himmel. All das gehört mit zu den Werkzeugen, die Gott benutzt, um uns zu verändern, um uns zu neuen Menschen zu machen. Und all das gehört alleine zu dem Leben hier in dieser Welt. In der Ewigkeit, wenn Gott uns in den Himmel zu sich nimmt, da gibt es keine schweren Stunden mehr. Und da gehört auch all das Leid und all die Not und all die Anfechtungen endgültig zur Vergangenheit. Und das meint Petrus, wenn er in unserem Text sagt, ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Die Freude, die im Himmel auf uns wartet, die ist so überwältigend groß, dass selbst das allerschwerste Leid, das hier in dieser Welt passiert, daneben verblassen muss. Und wir dürfen aber auch schon jetzt hier in dieser Welt, gerade in solchen schweren Zeiten, staunend erleben, dass Gott uns nicht solche schweren Lasten auflegt und dann sozusagen hämisch sagt, nun trag mal schön, du wirst das schon irgendwie schaffen, wenn du dir nur richtig Mühe gibst. So ist Gott nicht. So wären vielleicht wir Menschen, aber Gott ist ganz anders. Und David sagt das auch im Psalm 68, gelobt sei der Herr täglich, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wir haben einen Gott, der da hilft und den Herrn, der vom Tode errettet. Gott legt solche Lasten also auf, aber Jesus selber hilft mit, die Lasten zu tragen, die er uns in seiner Weisheit zu unserem eigenen Besten auflegt. Und gerade in solchen Zeiten dürfen wir oft ganz besonders seine Bewahrung und seine Hilfe erleben. Und darum haben wir tatsächlich allen Grund, unseren Vater im Himmel zu loben. Denn er hat uns eben nicht nur in der Taufe zu einem neuen Menschen wiedergeboren. Er bewahrt Tag für Tag unseren Glauben in den Bedrohungen und Gefahren des Lebens. Und er stellt ihn eben nicht auf die Probe, um uns jetzt doch noch für unsere Sünden zu bestrafen, sondern er will auf diese Weise unseren Glauben läutern, stärken und überhaupt erst so richtig kostbar und wertvoll machen. Und deshalb können wir vertrauensvoll Jesus bitten, Jesus, stärke deine Kinder und mach aus denen Überwinder, die du erkauft mit deinem Blut. Schaffe in uns neues Leben, dass wir uns stets zu dir erheben, wenn uns entfallen will der Mut. Gieß aus auf uns den Geist, dadurch die Liebe fließt in die Herzen. So halten wir getreu an dir im Tod und Leben. Für und für. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.